Knopf geht immer noch nicht. So. Vor einige Woche haben wir andere Folie, was meinte ich? Die Einzelfolie. Vor einige Woche haben wir in der Gemeinde die Umfrage von natürliche Gemeindeentwicklung für das Gemeindeprofil gemacht. Und die Auswertung unserer Umfrage hat ergeben, dass der Maximumfaktor bei den ganzheitlichen Kleingruppen liegt und der Minimumfaktor im Bereich von der leidenschaftlichen Spiritualität. Und deswegen bin ich schon frei, heute über Leidenschaft zu predigen, gerade ich. Ja. Auch beim ersten Profil in 2012 war das ebenso der Minimumfaktor in Alzey. Also da ist irgendwie was dran. Und man muss sich das vorstellen, das Konzept ist ein Denkmodell, geht ja davon aus, dass das wie eine Tonne aussieht, die unterschiedliche hohe Dauben besitzt. Kommt die mit? Ja. Und in diese Tonne geht nur so viel Wasser wie? Ihr seid wach. Die niedrigste Daube, genau. Und jetzt ist das Ziel letztendlich vom Bild her, diese Daube zu erhöhen, um mehr Wasser in die Tonne zu bekommen. Einzelne Punkte werde ich dann nach dem Gottesdienst noch erwähnen. Wir haben jetzt schon einiges zu Leidenschaft gehört. Das Bild könnt ihr jetzt wegmachen. Ich mache das jetzt trocken weiter. Bei Leidenschaft kommen uns ja die unterschiedlichsten Gedanken. Wir haben in den Poetry Slams schon einige wichtige Gedanken dazu gehört. Emotionen, Leidenschaft, vielleicht so etwas wie letzten Sonntag am Ende von diesem blöden Spiel Deutschland-Holland in Amsterdam, wo in letzter Minute, ja, das war nicht so vorgesehen. Genau. Vielleicht kann man sagen, Leidenschaft, das ist die emotionale Seite der Liebe. Oder vielleicht denkt einer, oh, das ist ein leidenschaftlicher Liebhaber und sieht einen schon mit der Gitarre unter dem Balkon seine Geliebte sitzen. Ein anderes Wort für Leidenschaft wäre Begeisterung. Und wünschen wir uns manchmal nicht eine ähnliche Begeisterung auch in unserem Glauben? Dabei muss uns klar sein, lebendige und leidenschaftliche Spiritualität, es ist keine Frage von besonderer Ausdrucksform oder einem bestimmten Musikstil oder was auch immer, sondern es geht um die zentrale Frage nach unserer Antenne vor Gott, nach dem Weg, auf dem Gott uns entgegenkommt und auf dem er auch ganz persönlich in unser Leben uns begegnet. Und das kam auch beim Profil raus. Manches wird in der Gemeinde auf dieser Ebene von der leidenschaftlichen Spiritualität intensiver gelebt. Und es gelingt anscheinend nicht so, das dann in persönliche Leben unter der Woche zu transportieren. Und stellen wir uns jetzt doch einfach mal einen Moment vor, und das meine ich jetzt nicht als ein Appell an das schlechte Gewissen. Versuch mal für dich ganz persönlich spontan zu beantworten, wer ist Jesus Christus für mich heute? Oder woran denke ich, wenn ich an Jesus denke? Und die Frage hat natürlich eine Absicht. Bei leidenschaftlicher Spiritualität geht es darum, dass wir unser Glauben an Jesus Christus nicht für ein Fürwahrhalter, eine Lehre oder das Akzeptieren, eine Moral verstehen. Es geht zuallererst um deine ganz persönliche Beziehung zu Jesus, Christus als Person, und nicht um das Ausleben unseres Glaubens als Institution. Verstehen wir den Unterschied? Ich kann mitarbeiten um Gemeindewille, aber nicht um Jesu Willen. Ich kann mich an meinem Glaubensstil zum Maßstab für andere festklammern, aber ich kann Jesus dabei vergessen. Wie können wir diese Leidenschaft entfachen, entflammen? Wie kann es zu einer Veränderung kommen? Psychologe erachtet drei Faktoren wesentlich für Veränderungen in unserem Leben. Das erste ist, es braucht Schmerz. Es braucht Schmerz, der ausreichend nervt. Das zweite, es braucht so etwas wie so eine Art der Verzweiflung. Kann vielleicht Langeweile auch sein. Und die Erkenntnis, dass sich in meinem Leben tatsächlich etwas ändern kann. Und dann finde ich das ein anschauliches Ereignis im Leben von Jakob. Der junge Zwillingsbruder Esau, Sohn von Isaak und Rebekka. Und dieser Jakob, ja, das war schon ein Schlitzohr. Ja. Schon sein Name macht das bedeutend, macht das klar, eine unterschiedliche Bedeutung von Hintergehen und Betrügen. Und sein Lebensstil war tatsächlich gekennzeichnet immer wieder neu von List und Täuschung. Er wusste zum Beispiel, seinen älteren Bruder Esau mit List dazu zu bewegen, ihm sein Erstgeburtsrecht zu verkaufen. Wir können jetzt denken, was wir wollen bei Jakob. Aber bei ihm entdecken wir etwas, was ich glaube, was von jeher Voraussetzung für Erweckung war. Gerade bei Jakob. Er war im guten Sinne unzufrieden. Das Entflammen von Leidenschaft ist auch immer eine Sache des Unzufriedenseins mit dem Jetzt. Und Jakob scheint zeitlebens ein Unzufriedener gewesen zu sein. Vertiefen wir uns etwas in sein Leben, aus Angst vor der Rache seines Bruders, den er da ja reingelegt hat. Er hat den Erstgeburtssegen bekommen, ist Flieter. Er flieht zu seinem Onkel Laban in Haran. Unterwegs verheißt Gott ihm in einem Traum das Land Kanaan und verspricht ihm, Jakob, ich bringe dich wieder dorthin zurück. Aber da kommt Jakob. Jakob sagt nicht einfach, also Gott, danke für diese Zusage, finde ich super. Er gelobt in einer Art, die so typisch ist für ihn. Und möglicherweise entdecken wir da auch Aspekte bei uns selber. Es heißt dann in 1. Mose 28, Vers 21, also der Herr hat ihm gerade das Versprechen gegeben. Und dann heißt es, wenn der Herr mir beisteht und mich bewahrt auf die Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn er mir Wohlbehalte wieder nach Hause bringt, dann, spüren wir was? Dann soll er allein mein Gott sein. Also Gott, wenn du, dann ich. Ist doch ein Deal, oder? Und bei seinem Onkel Laban wird Jakob selber das Opfer einer Täuschung. Er will Rahel heiraten, Laban gibt ihm aber erst Lea. Also meine Herren, wir unter uns, für mich ist das schleierhaft. Ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen. Ich weiß nicht, ob das so dunkel war oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die Verwechslung merkt Jakob erst nach der Hochzeitsnacht. Und um Rahel muss er dann weiter dienen. Und dann geht es Jakob gut. 11 Söhne, eine Tochter, viel Reichtum. Aber auch da entsteht Unzufriedenheit bei Jakob. Er spürt Labans Neid. Und dann flieht er auf Anordnung Gottes in sein Vaterland zurück. Ist doch schön, oder? Er geht nach Hause. Weißt du, was Gott damit macht? Gott schickt den lieben Jakob regelrecht in die Krise. Regelrecht. Da erwartet ihm nämlich eine andere Situation. Sein Bruder Esau, der total happy ist, dass sein lieben kleiner Bruder wieder zurückkommt. Jakob schickt Bote voraus, seinen Bruder gut zu stimmen. Er hat schon überlegt. Er hatte zwar zuvor mit Gott gebetet, also Gott, wenn du, dann ich und so weiter. Aber das reichte nicht aus. Er kriegt es mit der Angst zu tun, als er erfährt, dass Esau ihm nicht alleine entgegenkommt. Er bringt noch so schlappe 400 Mann mit. Listig wie er ist, teilt Jakob seinen ganzen Besitz, also trotz Zusage Gottes, sichert er sich ab. Kennen wir das? Trotz Zusage Gottes sichert er sich ab. Jakob bleibt mit seiner Familie erst noch zurück und führt sie mitten in der Nacht über den Fluss Jabok. Und dann kommt es zu diesem Kampf, von dem wir in der Textlesung gehört haben. Und ich meine, dieser Kampf hat auch eine Bedeutung für unser Leben. Jakob will die Beziehung mit Esau in Ordnung bringen. Und dann wird er, ohne dass er es weiß, zuerst weiß, mit wem er es zu tun hat, in einen Kampf verwickelt. Und zuerst sah es so aus, dass Jakob stärker war, weil es heißt, als der andere sah, dass Jakob sich nicht niederzwingen ließ. Und dann geschieht aber etwas Besonderes, was zeigt, dass der geheimnisvolle Gegner doch stärker ist. Er schlägt ihn auf das Hüftgelenk, sodass sich das ausrenkte. Der geheimnisvolle Gegner ist Gott selbst. Jakob, du hast mit Gott gekämpft. Warum ringt Gott hier überhaupt mit ihm? Das Ergebnis macht es uns meines Erachtens klar. Durch das Ausrenken verliert Jakob seine eigene Kraft und seine Selbstständigkeit. Gott bewirkt ein Hindernis im Leben Jakobs, um seine Unabhängigkeit von ihm zunichte zu machen. Dabei war Jakob doch eigentlich auf dem Weg, sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Gott brachte Jakob in eine ätzende Situation, in der Jakob selber keine Kontrolle mehr über die Lage hat, um ihn auf Veränderungen vorzubereiten. Und wer von uns hat nicht gerade da Gott am eindrucksvollsten erlebt, wo er merkt, ich bin mit meinen Möglichkeiten am Ende? Das habe ich auch in dem Clip am Anfang des Gottesdienstes gesehen. Sein Bruder Esau versuchte mit Geschenke gut zu stimmen. Hier hat er nichts desgleichen, was er ins Spiel bringen kann. Manchmal führt Gott uns in Situationen, die uns unsere Selbstsicherheit rauben. Und wie schnell bin ich dann nicht dabei, meine Aufmerksamkeit ganz auf Gott zu werfen, wenn ich merke, dass meine eingebaute Sicherheiten verschwunden sind? Und es bleibt natürlich die Frage, warum konnte Gott zuerst anscheinend Jakob nicht besiegen? Ist doch Gott. Meine Einschätzung, Jakob hatte sein Ich noch nicht ganz in die Hand Gottes gelegt. Gott, wenn du, dann ich, erinnern wir uns? Er hielt an seinem eigenen Ego, an seinem eigenen Interesse mit aller Kraft fest und wehrte bis zum Äußersten. Jetzt sitzen wir natürlich heute Morgen souverän hier an diesem schönen Sonntagmorgen. Die Sonne scheint und denken, na Jakob, hättest du es doch gemacht wie ich. Ich habe mein Ego ganz in die Hand Gottes gelegt. Und da kommt mir diese, ich sag mal, uralte Geschichte in frommen Kreisen. Womöglich kennt ihr diese Geschichte, aber ich finde es anspruchsvoll. Ist die Geschichte vom zerstörten Bambus. Es war einmal ein wunderschöner Garten. Der lag mitten in einem großen Königreich. Und dort pflegte der Herr des Gartens in der Hitze des Tages spazieren zu gehen. Und ein eitler Bambusbaum war der schönste Baum im ganzen Garten. Und der Bambus wusste wohl, dass der Herr ihn liebte und seine Freude über ihn hatte. Und eines Tages näherte sich der Herr nachdenklich seinem geliebten Baum und sprach zu ihm: Lieber Bambus, ich brauche dich. Und es schien, als sei der Tag aller Tage gekommen, den Tag, für den der Baum geschaffen worden war. Und der Baum, der Bambus, antwortete leise: Herr, ich bin bereit. Gebrauche mich, wie du willst. Bambus, und die Stimme des Herrn wurde ernst: Um dich zu gebrauchen, muss ich dich beschneiden. Mich beschneiden? Mich, den du, Herr, zum schönsten Baum in diesem Garten gemacht hast, verwende mich doch zu deiner Freude, Herr. aber bitte beschneide mich nicht. Mein geliebter Bambus, und die Stimme des Herrn wurde noch ernster, wenn ich dich nicht beschneide, kann ich dich nicht gebrauchen. Und im Garten wurde es ganz still. Und langsam beugte der Bambus seinen herrlichen Kopf und dann flüsterte er: Herr, wenn du mich nicht gebrauchen kannst, ohne mich zu beschneiden, dann tu mit mir, wie du willst und beschneide mich. Mein geliebter Bambus, ich muss dir aber auch deine Blätter und Äste abschneiden. Ach Herr, davor bewahre mir, zerstöre meine Schönheit, aber lass mir doch meine Äste und meine Blätter. Wenn ich sie dir nicht abhaue, kann ich dich nicht gebrauchen. Und der Bambus sagte zitternd: Schlag sie ab. Mein Bambus, ich muss dir noch mehr antun. Ich muss dich mitten durchschneiden. Ich muss dein Herz rausnehmen. Und wenn ich das nicht tue, dann kann ich dich nicht gebrauchen. Und dann neigte sich der Bambus bis zur Erde und sagt: Herr, schneide und teile. Und so schnitt dann der Herr des Gartens den Bambus, hieb seine Äste ab, streifte seine Blätter ab, teilte ihn in zwei Teile und nahm, schnitt sein Herz heraus. Und dann trug er ihn davon, mitten in die trockene Felder, und dort legte der Herr vorsichtig seinen geliebten Bambus auf den Boden. Und das eine Ende des abgeschlagenen Stammes verband er mit der Quelle. Und das andere führte er zu der Wasserrinne im trockenen Feld. Und das klare, glitzernde Wasser schoss sofort aus die Quelle durch den Bambuskanal auf das trockene Feld. Da wurde Reis gepflanzt, die Tage vergingen, Saat ging auf und die Ernte kam. Und so wurde der einst so herrliche Bambus zum großen Segen. Als er noch groß und schön war, da war er das nur für sich selbst. Und er freute sich an der eigenen Schönheit, aber als er sich hingegeben hatte, wurde er zu dem Kanal, den der Herr gebrauchte, um sein Land fruchtbar zu machen. Ich kann diesen Bambus verstehen, du nicht? Und wir freuen uns darüber, wie Gott uns gemacht hat und welche Fähigkeiten und Gaben er in uns hineingelegt hat, und sind eigentlich gar nicht erstaunt, wenn der Herr auf uns zukommt und sagt: Ich brauche dich. Und freudig stehen wir zu und sagen: Da haben wir doch drauf gewartet. Wir sehen uns selbst bestätigt. Aber dann können Illusionen zerstört werden, wenn diese Nachfolge konkret wird. Die Begeisterung schlägt schnell um, wenn wir feststellen, dass Jesus uns nur gebrauchen kann, wenn wir uns auch von ihm umgestalten lassen. Und wir können nicht sagen, dass Jesus seine Zuhörer, wir können nicht sagen, dass Jesus uns in Sachen Nachfolge Illusionen gemacht hat. Er ruft uns nicht unter Vorspiegelung falscher Tatsache zur Nachfolge. Also in meiner Bibel steht das nicht: Komm zu mir, du wirst immer fröhlich sein und keine Probleme mehr haben. Und in Matthäus 16, Vers 24 steht ja diesen Vers, an dem man immer wieder mal seine Gedanken einsetzen kann: Wer mir folgen will, verleugne sich selbst. Diese Aussage steht im Widerspruch zu allen Selbstverwirklichungsbestrebungen. Ich, der schöne Bambus. Sie setzt, jetzt fragen wir uns, ist das für uns da? Sie setzt die Bereitschaft voraus, uns selbst nicht länger absolut zu setzen. Und vor diesem Einschnitt haben wir oft Angst. Wir versuchen, unsere eigenen Erwartungen doch noch zu retten und sie bei Jesus durchzudrücken. Und unsere Nachfolge beinhaltet in dem Fall keine Selbstverleugnung, sondern Selbstbehauptung. Aber die richtige Freude der Nachfolge werden wir so nicht kennenlernen. Es entsteht keine Leidenschaft. Erst wenn wir uns selber nicht länger absolut setzen, werden wir diese Intensität der Nachfolge erfahren. Wie Jesus uns gebraucht, um seine Liebe weiterzugeben, um Menschen zu ihm zu führen, da kommt Freude auf. Welche Spuren möchte ich in meinem Leben hinterlassen? Ich wünsche mir zutiefst, es sind Spuren, die andere Menschen näher zu Gott führen. Und erst als Jakob hier verletzt war, erkannte er Gottes Kraft. Und als Jakob dann merkt, mit wem er es zu tun hat, will er ihn nicht mehr loslassen, versteht er, was hier abgeht. Er will um jeden Preis gesegnet werden, beschenkt werden. Herr, ich will um jeden Preis mit dir unterwegs sein. Um jeden Preis. Und Jakob anhaltenden Kampf am Jabbok zeigt, es geht ihm Schlitzohr nicht nur um irdischen Reichtum. Er suchte leidenschaftlich und mit ganzer Hingabe den Segen des Himmels. Und Ausgangsposition bei Jakob, immer wieder seine Unzufriedenheit mit der jetzigen Situation. Und jetzt ist es vielleicht für uns gar nicht so schwierig, unzufrieden zu sein, oder? Ist doch eine angenehme Botschaft. Fällt mir nicht schwer. Von Gott mehr haben zu wollen. Auch das ist in Ordnung. Wer seine Armut erkennt und deshalb mehr von Gott erbittet, den spricht Jesus in seine Seligpreisungen. Was spricht er denen zu? Das Himmelreich. Matthäus 5, glückselig sind, die da geistlich arm sind, denn die Königsherrschaft der Himmel gehört ihnen. Und das Wort geistlich ist hier der Schlüssel zum Verständnis. Es ist nichts ethisch Hochstehendes an Armut als solcher. Ein finanziell armer Mensch ist nicht automatisch auch geistlich arm. Er kann ebenso stolz und selbstgenügsam sein wie sein reicher Nachbar. Es gibt so eine herrliche Geschichte über die griechischen Philosophen. Eines Tages besuchte Diogenes Plato in seinem Villa. Und er trampelte auf die dicke Teppiche herum und sagte, hiermit trete ich den Stolz des Plato mit Füßen. Später erwidert Plato den Besuch bei Diogenes, der mit seiner Armut angehen will. Und er sagt, ich sehe den Stolz des Diogenes durch die Löcher seines Teppichs spähen. Das Wort Armut hat zwei Bedeutungen. Zwei griechische Wörter werden so übersetzt. Der eine bedeutet Armer, der andere bedeutet Bettler. Arm ist man möglicherweise der Umstände wegen und man muss schwer arbeiten, um sich eine minimale Existenz zu sichern. Der Bettler ist jedoch arm, möglicherweise, weil er es so will. Er hat nichts und er lebt von der Freigebigkeit anderer. Und dieses Wort gebraucht Jesus hier in diese Seligpreisung. Wirklich frohe Menschen sind in diesem Sinne arm, sind bankrott auf der Kosten und Gnade Gottes. Sie sind sich ihrer Not bewusst und suchen die Hilfe jenseits von sich selbst. Und denkt nicht, das haben nur wir. Selbst Jesus sagte, von mir aus kann ich nichts tun. Jakob sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wie kann ich mich verändern? Verändern lassen. Ein wichtiger Schritt bleibt zu erkennen, alleine schaffe ich es nicht. Und ich lasse dich, Gott, nicht los, bis du mich nicht so auch verändert hast, wie du mich haben willst. Es ist spannend. Es ist halt immer die Frage, sind wir bereit, den Preis zu zahlen? Leidenschaft hat seinen Preis. Gott fragt nämlich Jakob, wie heißt du? Und diese Frage konfrontiert Jakob mit seinem wahren Ich. Er wird mit all seinen unappetitlichen Machenschaften in seinem Leben konfrontiert, die er so gerne vergisst. Wie heißt du? Wenn Gott uns fragt, wer wir sind, ist die Antwort nicht immer einfach. Vielleicht sogar demütigend. Die Karte vor Gott auf den Tisch zu legen und zu sagen, Gott, ich heiße. Gott, so bin ich. Aber wo wir bekennen, ist Voraussetzung zur Veränderung gegeben. Gott fängt mit uns neu an. Und auch Jakob erlebt das, indem Gott ihm einen neuen Namen gibt. Er sagt, du sollst Israel heißen, Gottesstreiter. Und das ist ein wesentlicher Punkt für die Leidenschaft in unserem Leben. Wagen wir es, Kontrolle an Gott abzugeben. Persönlich und auch als Gemeinde. Wagen wir es, über unsere Zukunft, über unsere Sicherheit, über unser Ansehen, das Wirken und die Führung des Heiligen Geistes Raum zu geben? Wenn wir uns wie Jakob so ausrichten zu Gott hin, erleben wir, ich sag mal, wie Gott uns besser gebrauchen kann. Und dann wird Glaube intensiv, wenn du spürst, wie das Wasser durch dich auf das Feld fließt. Als Jakob vom Pnuel wegging, heißt es, hinkte er wegen seiner Hüfte. Und sein Hinken erinnerte ihn an den doppelten Sieg in dieser Nacht. Gott hat gesiegt über Jakob. Und Jakob hat sich Gott ganz ausgeliefert. Um ihn dauerhaft daran zu erinnern, dass er nicht in eigene Kraft, sondern in der Kraft Gottes leben soll. Mit Gott das Leben feiern, das Gute teilen und die Welt gestalten. Gott segne uns. Amen.